Als nächstes der Verhaltensdiagramme. Behandeln wir das Objekt, das Sequenzdiagramm. Wir werden dann merken, dass es sehr viel zu tun hat mit dem Kommunikationsdiagramm. Dazu gibt es ein paar Fragen, und zwar sind das diese hier, wo wir jeweils die Notationselemente sehen wollen. Die Zeitachse, nach der Zeitachse wird gefragt, nach der hierarchischen Verfeinerung und wie wir die beiden gegenüberstellen. Die werden wir aber erst behandeln nach dem zweiten. Wenn wir uns das Diagramm anschauen, dann fällt uns auf, dass es solche gestrichelten Linien gibt. Sieht erstmal anders aus als die bisherigen. Im Wesentlichen ist es dazu gedacht, dass wir den Nachrichtenaustausch zwischen Objekten darstellen. Im Englischen heißt das auch manchmal Message Sequence Chart. Ups. Ich darf hier nicht auf das Tablet kommen, sonst ist dann immer gleich alles weg. Jetzt müssen wir erstmal hier die Größe wieder einrichten und dann geht es gleich weiter. Nur, dass Sie sehen, ich arbeite mit so einem Tablet und wenn man da leider auf einem Bedienelement kommt, ist das irgendwie weg. Also wir machen mal weiter mit dem Sequenzdiagramm. Der Nachrichtenaustausch ist das Wesentliche. Und dieser Nachrichtenaustausch, der sieht hier so aus, dass wir hier solche Linien haben, die sagen, wenn eine Nachricht gesendet wird und wir wissen schon, eine Nachricht senden bedeutet eine Methode aufrufen einer Klasse. Das sind also irgendwie die Beteiligten hier. Ja, und diese gestrichelten Linien, die von oben nach unten gehen, das sind die sogenannten Lebenslinien. Gleichzeitig haben wir hier tatsächlich eine Zeitachse. Ja, also in dieser Richtung ist die Zeitachse, aber die ist nicht maßstäblich. Dann haben wir hier diese aktiven Bereiche, die auf dem nächsten Bild nochmal dargestellt sind, ein bisschen genauer. Das ist hier, haben wir ein Bildchen aus dem Buch von Österreich, UML2. Ja, also hier sehen wir diese Striche, wir haben wieder die Lebenslinie, das steht jetzt hier auch dran. Und diese Kästchen, das sind die aktiven Bereiche, wo eine Nachricht zu einer Ausführung führt. Die Ausführung, also praktisch, ist jetzt gerade im Prozessor aktiv, also der Prozessor beschäftigt sich jetzt gerade damit. Neben diesen Nachrichten, die hier als Linie dargestellt sind, haben wir noch die Antwort, die gestrichelte Linie ist sozusagen der Return-Wert. Hier gibt es noch unterscheiden zwischen synchron und asynchron, so weit gehen wir nicht. Für uns sollten Sie wissen, okay, das ist hier oben ein Beteiligter, das könnte ein Objekt sein und wir haben die Lebenslinie und wir haben hier diese aktiven Bereiche, die heißen hier Ausführungsfokus, beide Bezeichnungen sind zulässig. So, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man hier angibt, dass ein Objekt zerstört wird oder wenn der Pfeil direkt drauf zeigt, dass ein Objekt erzeugt wird. Das Erzeugen haben wir in objektorientierten Sprachen überall. Das Zerstören haben wir zum Beispiel in Java nicht. Da können wir nur alle Referenzen freigeben und der Garbage Collector sammelt es dann irgendwann ein. Man kann das auch noch schachteln, dass es also sozusagen noch im eigenen Objekt etwas gibt. Wichtig ist, dass dieses Objekt, dass diese Kästchen hier normalerweise nicht für eine Klasse steht, sondern für ein Objekt. Für eine Klasse deswegen, weil wir haben es mit Laufzeit zu tun. Und zur Laufzeit gibt es eben Klasse kann es ganz viele Objekte geben, aber nur genau eines ist da gerade aktiv. Genau ein Auto hat gerade einen Unfall und nicht gleich alle Autos. Ja, also deswegen geht es hier immer um ein Objekt. Das ist bei allen Diagrammen der Laufzeit so. So, und dann zusätzlich, hier ist das nochmal ganz sauber angegeben, dass es sich hier um ein Typ, ein Objekt mit einem Objektnamen, Doppelpunkt, Klassennamen bezeichnet. Das lässt man manchmal auch ein bisschen weg. Die Tools erlauben das, aber eigentlich soll das so richtig sein. Dann gibt es die Möglichkeit, so etwas auch noch zu verfeinern. Wenn man etwas mehr möchte oder etwas kapseln möchte, dann hat man hier die Möglichkeit, mit so einer Referenz zu arbeiten. Das heißt hier Interaktionsreferenz. Hier steht nur der Kasten drin und man kümmert sich nicht drum, wie so eine Blackbox. Und in dem Kasten kann was ganz Kompliziertes stattfinden. Dieses Beispiel ist natürlich viel zu simpel. Man würde nicht für dieses Beispiel noch so einen Kasten machen. Aber es kann ja sein, hier drin passiert ganz viel, aber ich kümmere mich nicht drum. Da passiert die Initialisierung eines ganzen Systems mit Instanzierung von Daten und Prüfung von Verbindlichkeiten und was auch immer. Ich packe es in eine Blackbox, ich packe es in ein Modul und damit eignet es sich zur Verfeinerung. Das ist das, was wir in dieser Frage auch hier hatten. Wir hatten also jetzt die Notationselemente des Sequenzdiagramms gesehen. Wir haben die Zeitachse gesehen und diese hierarchische Verfeinerung, nach der in Frage 13 gefragt wird, das wäre mit dieser Referenz möglich. So, wir springen zurück zu diesem Diagramm. Ja, also das ist so ein Kästchen hier. Als nächstes möchte ich Ihnen noch ein weiteres Beispiel zeigen, was aus unserem Buch stammt. Ja, also wir haben hier jeweils das Nachrichten übergeben werden. Das ist jetzt nicht direkt ein Methodenaufruf, ja, sondern das kann durchaus auch etwas sein, was man auf fachlicher Ebene, wo man das Zusammenspiel darstellt. Typisch ist aber immer diese Lebenslinien, dass die Nachrichten sind. Und was ich vorhin zum Maßstab meinte, wenn das Ding länger ist hier, bedeutet das nicht, dass auch mehr ausgeführt wird und dass die Dauer länger ist. Man macht es nur länger, weil hier die Hinwerte, und vielleicht gibt es hier noch einen Rückgabewert, damit das entsprechend passt von der Anordnung her. Ja, das ist nicht weiter nötig. Hier haben wir noch ein weiteres Element, was auch so einen Kasten enthält. Wir hatten schon die Referenz gesehen und hier gibt es auch die Möglichkeit, eine Schleife darzustellen. Sie können sich vorstellen, wenn ich hier nach oben springe wieder, das wird ein bisschen unübersichtlich, wie man überhaupt sagen muss, das Sequenzdiagramm ist eigentlich dafür da, einen Ablauf zu zeigen. Ja, wir haben zwar hier die Möglichkeit, eine Schleife darzustellen, das würde also bedeuten, hier geht es immer wieder hoch in diesem Ding. Wir haben auch die Möglichkeit, eine Alternative darzustellen. Das ist dieser Kasten, der ist hier so halbiert. Da steht mit einer Bedingung der eine Zweig und mit einer Bedingung der zweite Zweig. Möglicherweise gibt es ja sogar noch mehr. Aber die Bedingung wieder, hier steht Alt dran für Alternative, die Alternative, Schleife für Loop. Und hier wäre, wir machen entweder das oder das. Diese beiden Sachen müssen natürlich zueinander passen, das heißt, die Objekte, die beteiligt sind, sind in oberer Hälfte und in unterer Hälfte jeweils die gleichen. Genauso, wie es zueinander passen muss in dieser Sequenz, in dieser Referenz, ja, hier haben wir zwei beteiligte Elemente und hier sind genau die beiden gleichen Elemente ebenfalls beteiligt. Wenn das hier drei wären und hier nur zwei, würde es nicht zusammenpassen. So, diese Verfeinerung hier nochmal mit der Referenz in einem anderen Diagramm, auch hier wieder Referenz, hier unten die Alternative und wir sehen hier, ist es nur ein Kasten, hier steht der Name drin, hier der Name auch, das stellt den Bezug zwischen beiden her und hier drin sind wieder die zwei beteiligten Objekte. Soweit zum Sequenzdiagramm. Wir können schon sagen, ja, das Sequenzdiagramm genauso wie das Aktivitätsdiagramm ist dazu da, im Wesentlichen einen Ablauf zu zeigen. Hier ist es auch nur ganz simpel und schon wird das zu unübersichtlich.